Es ist Karfreitag. Für viele ist das ein ganz gewöhnlicher Feiertag. Man hat frei, man kann ausschlafen. Für andere ist er einer der heiligsten Momente im gesamten Jahr. Da du heute hier in diesem Gottesdienst bist, gehe ich davon aus, dass dieser Tag dir etwas bedeutet. Wenn ich dich und deinen Sitznachbarn fragen würde, woran ihr an diesem Tag gedenkt, dann würdet ihr wahrscheinlich sagen:
Wir erinnern uns daran, dass Jesus Christus für uns gestorben ist.
Der Kern dessen, was an Karfreitag im Mittelpunkt steht, was für ein Fest das ist, was dort gefeiert wird, das bedarf vermutlich keiner größeren Diskussion. Und dennoch wird Karfreitag für dich und für dich und für mich jeweils eine etwas andere Bedeutung haben. Was verbindest du damit, dass Jesus Christus für dich gestorben ist? Was bedeutet das, dass Jesus Christus für dich gestorben ist? Woran denkst du, wenn du hörst, dass Jesus Christus für dich gestorben ist? Vielleicht sagst du:
Ich weiß, dass das ein wichtiger Aspekt meines Glaubens ist. Aber mittlerweile habe ich schon so viele Karfreitage erlebt, dass der Gang in den Gottesdienst schon Routine geworden ist.
Oder du denkst:
Ich denke an mein Leben zurück und könnte ganz viele Dinge aufzählen, die nicht gut gelaufen sind. Ich weiß ganz genau, dass Jesus Christus für all diesen Müll in meinem Leben gestorben ist.
Du könntest natürlich aber auch überlegen:
Ich habe das schon häufig gehört, aber was bedeutet das konkret für mein Leben?
Eine Glaubensaussage: Jesus Christus ist für uns gestorben, aber doch ganz unterschiedliche Perspektiven. Es ist Passafest. Es ist der Tag vor dem Sabbat, beziehungsweise der Tag, mit dessen Abend der Sabbat eingeläutet wirkt. Es mag für manche ein ganz gewöhnliches Fest sein. Für die meisten Juden ist es der heiligste Moment im gesamten Jahr. Viele Menschen haben sich in Jerusalem versammelt. Eine Personalie aber steht im Mittelpunkt und erhitzt die Gemüter. Der Rabbi und, nach eigener Bestätigung und eigener Aussage, König der Juden erhält mehr oder weniger vom Volk selbst das Todesurteil. Noch an Ort und Stelle, beziehungsweise außerhalb der Stadt, an der sogenannten Schädelstätte, soll er auf römische Art am Holzbalken hingerichtet werden. Auch seine Jünger, seine engsten Freunde und sogar seine Mutter sind dabei und müssen diesen qualvollen Weg vom Urteil bis hin zum Anschlagen am Kreuz miterleben. Es sind auch noch andere Personen vor Ort, römische Soldaten, das Volk mit ihren führenden religiös-politischen Männern, zwei Mitverurteilte, die neben Jesus an zwei weiteren Kreuzen angeschlagen werden. Und je nachdem, wer man ist, woher man kommt, in welcher Beziehung man zu Jesus steht, welche Erlebnisse man mit ihm hatte und wie man diese gesamte Situation überhaupt wahrnimmt, ergeben sich ganz unterschiedliche Perspektiven auf ein und dieselbe Situation, nämlich dass Jesus hingerichtet wird und sterben muss. aus diesen verschiedenen Perspektiven dieser verschiedenen Personen ergeben sich dann ähnliche und doch leicht unterschiedliche Berichte über dasselbe Ereignis. Berichte, die in erster Linie auf die Erfahrungen der Jünger zurückgehen, Berichte, die uns in den Büchern Matthäus, Markus, Lukas und Johannes überliefert sind. Und diese Autoren zeigen uns Jesus. Und sie zeigen uns seine Perspektive auf das ganze Geschehen. Sie zitieren das, was Jesus in dieser gesamten Situation sagt und von sich offenbart. Und wer näher blickt, wer genauer hinschaut, der stellt fest, Jesus hat einiges zu sagen. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher zur Hinrichtung geführt. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten sie ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Jesus sagte:
Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Jesus erlebt seine Kreuzigung nicht alleine. Zwei Verbrecher sind da. Im Gegensatz zu Jesus offensichtlich verdientermaßen verurteilt. Klar, auch sie wussten eigentlich nicht so recht, was sie angestellt hatten, denn sonst hätten sie erahnen können, dass das zu diesem Moment führt, am Kreuz, dass es dort endet. Sie wussten nicht, wozu ihr Handeln sie bringen würde, sonst hätten sie es vielleicht unterlassen. Aber Jesus meint hier nicht sie. Sein Blick geht nicht zuerst nach links oder nach rechts, sondern nach vorne. Dort, wo so ziemlich alle standen, die Jesus gerne tot sehen wollten oder sich nicht um ihn kümmerten. Das Volk stand da und sah zu. Ihre führenden Männer aber spotteten: Anderen hat er geholfen, jetzt soll er sich selbst helfen, wenn er wirklich der Auserwählte ist, der von Gott gesandte Messias. Auch die Soldaten verspotteten ihn. Sie brachten ihm sauren Wein und sagten: Wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Über ihm hatte man eine Tafel angebracht, darauf stand: Das hier ist der König der Juden. Von denen, die Kreuzige ihn gerufen hatten, über deren Führungspersonen bis hin zu den römischen Soldaten, die seine Kleider unter sich verlosten. Sie alle verspotteten ihn. Und sie alle hatten keinen blassen Schimmer davon, wer hier am Kreuz hing. Dass hier der Sohn Gottes, der Messias der Juden und der Retter der Welt umgebracht wird. Und für sie betet Jesus zum Vater. Für sie betet er um Vergebung. Er betet für seine Feinde, so wie er es selbst einmal geboten hatte. Das ist die eine Perspektive, die Jesus am Kreuz hat. Er tritt ein für die Selbstsicheren dieser Welt. Er tritt ein für diejenigen, die von Jesus so enttäuscht sind, dass sie ihn am liebsten tot sehen möchten. Er tritt ein für die religiösen Führer, die so sehr in ihrer Theologie und Überzeugung gefangen sind, dass sie komplett am Ziel vorbeischießen. Er tritt ein für diejenigen, die sich einfach über ihn lustig machen. Für solche Leute, ja, für solche Menschen stirbt Jesus aus Liebe am Kreuz. Doch nicht nur sie verspotten Jesus. Nun geht der Blick nach links und nach rechts. Einer der beiden Verbrecher höhnte: Bist du nicht der Messias? Dann hilf dir selbst und uns. Doch der andere fuhr ihn an: Hast du denn gar keinen Respekt vor Gott? Du bist genauso zum Tod verurteilt wie er und du bist es mit Recht. Wir beide bekommen, was wir verdient haben, aber der da hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn deine Herrschaft beginnt. Jesus erwiderte ihm:
Ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.
Der eine Mitverurteilte reiht sich ein in das spottende Gelächter der Umherstehenden. Wenn Jesus offensichtlich etwas Besonderes ist, soll er das auch zeigen, und zwar zum Nutzen aller. Der andere Verbrecher hingegen kann das Geschehen besser einordnen. Sie beide sterben zu Recht, Jesus aber zu Unrecht. Er drückt Jesus gegenüber Vertrauen aus und demütigt sich selbst. Und Jesus, der belohnt das mit dem Versprechen nach Leben in Ewigkeit. Und so hat Jesus auch diese Perspektive am Kreuz. Er tritt ein für die Verbrecher. Er tritt ein für diejenigen, die Dinge getan haben, die den Tod verdienen, Dinge, die wir uns nicht ausmalen können. Er tritt für sie alle ein, für die Mörder und die Ehebrecher, für die Grausamen und für die Betrüger, für die Unheilstifter und für die Verlogenen. Jesus macht keinen Unterschied, für wen er eintreten möchte. Den Unterschied machen wir, wenn wir erkennen, dass wir den Tod verdienen und Jesus das Leben ist. Jesus aber, der stirbt für solche Leute, ja, für solche Menschen stirbt Jesus aus Liebe am Kreuz. Nicht alle auf Golgatha sind gegen Jesus. Es sind auch Freunde und Familie vor Ort. In der Nähe des Kreuzes, an dem Jesus hing, standen seine Mutter Maria und ihre Schwester. Außerdem Maria, die Frau des Klopas, und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter neben dem Jünger stehen sah, den er besonders lieb hatte, sagte er zu ihr:
Frau, das ist jetzt dein Sohn.
Und zu dem Jünger sagte er:
Das ist nun deine Mutter.
Eine Mutter, die ihren Sohn verliert. Ein Jünger, der seinen besten Freund verliert. Und Jesus mittendrin, der noch im Sterben dafür sorgt, dass sie nicht alleine, sondern versorgt sind. Auch diese Perspektive hat Jesus am Kreuz. Er tritt ein für die Seinen. Er tritt ein für diejenigen, die ihm treu gefolgt sind, die ohne ihn aber verlassen wären. Er versorgt sie, indem er sie sich gegenseitig anvertraut. Er sorgt dafür, dass es am Ende auch Gemeinde gibt, einen Ort, wo Menschen, die alleine sind, Familie sein können und versorgt sind. Wo es nicht um Stammbäume und biologische Verwandtschaft geht, sondern wo die Beziehung zu Jesus sie beide verbindet. Ja, Jesus tritt ein für die Seinen, für diese Leute, ja auch für diese Menschen stirbt Jesus aus Liebe am Kreuz. Doch Jesus kümmert sich nicht nur um andere und betet für die ganze Welt, so wie ein Held, der noch im Sterben die Kraft hat, alles in Ordnung zu bringen. Nein, Jesus fühlt auch selbst etwas. Aber von Mittag an und noch den halben Nachmittag lag eine schwere Finsternis über dem ganzen Land. Zuletzt schrie Jesus laut:
Eli, Eli, lema sabachthani.
Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus empfindet hier das Grundgefühl eines jeden, der Sünde und damit dem sicheren ewigen Tod ins Auge blickt, nämlich die komplette Verlassenheit von Gott. Hier, wo er stirbt, um die Sünde der Welt auf sich zu nehmen, da merkt er das volle Ausmaß, die volle Konsequenz der Sünde, nämlich dass Gott selbst nicht mehr da ist. Und so muss Jesus auch diese Perspektive am Kreuz haben. Er tritt ein für die Verlassenen. Nein, er ist der Verlassene. Er ist derjenige, der weiß, wie es ist, wenn Menschen, die einem noch vorher zugejubelt haben, einen verlassen, wenn engste Freunde einen verleugnen und wenn Gott selbst nicht mehr greifbar und ansprechbar oder anwesend erscheint. Jesus stirbt nicht nur für die Verlassenen, er ist der Verlassene am Kreuz, an dem er aus Liebe die ganze Lehre der Verlassenheit auf sich nimmt. Und mit dieser Erfahrung ist Jesus dem endgültigen Tod nun auch ganz nahe. Weil Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er:
Ich habe Durst.
Johannes erzählt uns, dass damit die Vorhersagen der Heiligen Schrift erfüllt wurden. Und das ist mit Blick auf die Psalmen auch richtig. Und dennoch muss uns diese Szene etwas komisch vorkommen. Derjenige, von dem es heißt, dass er Brot und Wasser des Lebens ist, der sagt, dass er Durst hat. Vielleicht werden wir daran erinnert, dass er einmal eine samaritanische Frau um etwas zu trinken bat. Und auch wenn wir diese Stelle nicht überinterpretieren wollen, werden wir noch einmal daran erinnert, dass hier kein Superheld stirbt, der keinen Schmerz empfinden kann und überall drüber steht. Nein, Jesus wurde Mensch, er lebte wie ein Mensch, er hatte Bedürfnisse und Nöte wie ein Mensch und er weiß, was es bedeutet, auf dieser Welt zu leben. Und auch diese Perspektive hat Jesus am Kreuz. Er tritt ein für die Menschen, von denen er selbst einer geworden war. Er identifiziert sich mit den Menschen, kann ihre Not, ihr Leiden, ihr Sterben, ihre Sorgen, ihre Ängste, ihre Schmerzen verstehen. Für uns Menschen stirbt Jesus aus Liebe am Kreuz. Er ist damit am Ziel seiner Sendung angekommen. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sagte er:
Es ist vollbracht.
Dann ließ er den Kopf sinken und starb. Jesus hatte immer wieder von seinem Auftrag, seiner Mission, seiner Sendung gesprochen. Er war von Gott gegeben worden. Der Geist des Herrn ruhte auf ihm. Sünder wollte und sollte er in die Gemeinschaft Gottes rufen, Gefangene befreien, alle Menschen in das Königreich Gottes einladen. Und hier am Kreuz ist dieser Auftrag schließlich vollends erfüllt. Er sagt hier nicht, ach, jetzt ist alles Leiden endlich vorbei. Sondern er spricht aus, dass Gott soeben triumphiert hat. Gott hat erreicht, was er erreichen wollte. Sich selbst für die Menschen hinzugeben und das wiederherzustellen, was Menschen zerbrochen haben. Das ist die Perspektive, die Jesus am Kreuz hat. Er tritt ein für alle Menschen, für die Sünder, die Gefangenen, die Menschen, die sich in das Königreich Gottes einladen lassen. Der Mensch kann den Auftrag Gottes nicht erfüllen. Das kann nur Gott selbst. Und für die Welt, zu der er sich senden ließ, stirbt Jesus aus Liebe am Kreuz. In einem anderen Evangelium wird uns diese Szene noch so geschildert. Inzwischen war es Mittag geworden, da verlor die Sonne plötzlich ihren Schein. Bis zur Mitte des Nachmittags legte sich eine schwere Finsternis über das ganze Land. Dann riss der Vorhang im Tempel mitten entzwei und Jesus schrie:
Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist.
Mit diesen Worten starb er. Die innige Beziehung von Jesus mit seinem himmlischen Vater hatte sich während seines gesamten Lebens auf der Erde immer wieder gezeigt. Wo er für die Menschen noch Augenblicke vorher die Verlassenheit von Gott erfahren musste, wusste er nun seinen Auftrag erfüllt. Alles andere lag nun an Gott, dem Vater. Die Worte nimmt Jesus dazu selbst, ebenfalls aus den Psalmen. Sie beschreiben einen Gerechten, der leiden muss. Jesus leidet. Und Gott würde zeigen, dass Jesus mehr als gerecht und tatsächlich Gott ist. Jesus zeigt hier, woher er seine Perspektive, seinen Blick für das alles nimmt. Von Gott, dem Vater selbst. Er zeigt auf denjenigen, dem er sein Leben lang gehorsam war. Er stirbt für die Menschen aus Liebe am Kreuz und möchte, dass sie seinen Vater kennen.
Wer mich sieht, der sieht den Vater,
hatte er einst gesagt. Wer auf Jesus sieht, sieht einen Gott, der eintritt für die Menschen, für die Selbstsicheren, die Verbrecher, seine Nachfolger, die Verlassenen, die Leidenden, die Sünder und die Gefangenen. Gott stirbt wirklich für alle Menschen. Jesu Perspektive ist klar. Er kennt dich. Er weiß, zu wem von diesen Menschen du gehörst. Und auch für dich ist er gestorben. Die Frage ist, was jetzt deine Perspektive ist. Wohin schaust du? Wie nimmst du das wahr, was hier passiert? Trauerst du mit den Freunden Jesu? Freust du dich mit seinen Spöttern? Bist du der römische Hauptmann, der entdeckt, dass Jesus tatsächlich Herr ist? Die Tat Jesu steht. Du kannst sie nicht rückgängig machen. Er ist gestorben, auch für dich. Doch so wie der eine Verbrecher am Kreuz, kannst auch nur du die Entscheidung treffen, das für dich persönlich und vielleicht auch wieder neu persönlich anzunehmen. Und wenn du das möchtest, dann dürfen die folgenden Worte dein Gebet werden.
Führ mich an dein Kreuz, wo die Liebe floss. Lass mich vor dir knien, nimm mein Leben hin. Mache mich ganz neu, ich gehöre dir und führ mich an dein Kreuz.
Amen.